Das ist übrigens das erste Mal, dass ich über 1. Korinther 13 predige, nicht auf einer Hochzeit. Und für die von euch, die auf Hochzeiten waren, sicher habt ihr schon irgendwann einmal eine Predigt aus 1. Korinther 13 gehört zum Thema Heiraten, zum Thema Liebe. Und Liebe und Heiraten gehört ja hoffentlich zusammen. Und diese Worte, die passen ja wirklich sehr gut, insbesondere die Verse 4 bis 8. Das sind Verse, die wir sehr gerne mit Beziehung, Liebe, zwischenmenschlicher Liebe in Verbindung bringen. Und deswegen habe ich da auch schon die eine oder andere Predigt darüber gemacht. Es sind sicher schon 3 gewesen aus diesem Kapitel zu Hochzeiten. Aber wir können jetzt, wo wir diese ganze Predigtreihe durchgehen, ganz deutlich sehen, oder? Dass Paulus, als er dieses Kapitel geschrieben hat, überhaupt nicht an eine Hochzeit gedacht hat. Das war nicht, worum es Paulus gegangen ist, als er 1. Korinther 13 geschrieben hat. Sondern er hat dieses Kapitel geschrieben für den Kontext der versammelten Gemeinde. Und im Konkreten dafür, wie wir Gebrauch machen von den Geistesgaben, den Gnadengaben, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat durch seinen Heiligen Geist. Das ist der Kontext. Das ist, wozu Paulus dieses Kapitel geschrieben hat. Wie wir die Geistesgaben, Gnadengaben in der Gemeinde leben. Das ist das Thema von Kapitel 12 bis 14 in der versammelten Gemeinde. Und was diese Geistesgaben betrifft, zu früh, die ganze Sache mit den Geistesgaben, das muss man sich vor Augen führen, ist ja ganz neu gewesen für die Gemeinde, für Gottes Volk. Ja, im Alten Testament, das war eher die Ausnahme, dass Gott jemandem seinen Geist so gegeben hat, um auf eine besondere Art befähigt zu sein für seinen Dienst. Ja, zum Beispiel, wenn wir an die Propheten denken oder an die Richter oder an diejenigen, die die Stiftshütte gebaut haben. Gottes Geist, wenn der gekommen ist über Menschen im Alten Testament, um ihn zu befähigen, dann waren das einzelne Menschen oder vielleicht mal Gruppen von Menschen, die unter Gottes Geist tätig wurden. Aber mit Pfingsten hat sich das geändert. Da hat Gott seinen Geist und seine Gaben über die ganze Gemeinde ausgegossen. Und plötzlich war jeder beschenkt mit Gaben, die durch den Heiligen Geist ausgegossen waren. Jedes Gemeindeglied. Und das ist, woran Paulus die Korinther auch im letzten Kapitel erinnert hat. In Kapitel 12, Vers 7, da sagt er nämlich, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und schon ganz am Anfang des Briefes dankt Paulus Gott auch dafür, wie reichlich Gott die Korinther mit seinen Gnadengaben beschenkt hat. Wenn wir ins erste Kapitel zurücksehen, in Vers 4, heißt es, ich danke meinem Gott alle Zeit, sagt Paulus, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, Vers 7, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Die Gemeinde ist reich beschenkt worden mit Gottes Gaben durch seinen Geist. Und wir kommen heute, wie die Korinther damals schon, in den Genuss zu sehen, was Gott alles durch seinen Geist in seine Nachfolger hineingepackt hat an Gaben, wenn wir uns versammeln. Dort werden die herrlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, sichtbar. Im Gemeindeleben. Und wir dürfen uns freuen, diese Gaben gemeinsam auszupacken, voreinander und miteinander, wenn wir als Gemeinde versammelt sind. Ja, und wie ist das mit dem Geschenke auspacken? Das ist ja jetzt auch bald wieder Thema. Ihr wisst, dass das manchmal unter dem Christbaum passieren kann, ja? Wenn die Kinder die Geschenke auspacken, dann leuchten die Augen, dann freuen sie sich an dem Geschenk, das sie bekommen haben, bis sie das Geschenk des Nachbarkindes sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, ja? Diese Freude am eigenen Geschenk, bis man sieht, was die anderen eigentlich alles bekommen haben. Und das kann ja uns als Erwachsenen manchmal auch so gehen, vielleicht nicht so offensichtlich unter dem Christbaum, aber sonst bei Dingen, die wir bei anderen sehen, was sie alles mitbekommen haben. Ja? Das kann uns passieren, du packst dein Geschenk aus, schaust, was andere bekommen und denkst, das ist aber größer, das ist aber besser, das ist aber nützlicher oder der hat überhaupt mehr bekommen. Und das ist auch, was den Korinthern passiert ist, als sie Gottes Geistesgaben ausgepackt haben in der Gemeinde. Zumindest entsteht der Eindruck, oder? Der Paulus musste nämlich diesen Brief schreiben und sie hatten irgendeine Frage wegen der Geistesgaben gehabt. Und wir sehen in seiner Antwort in Kapitel 12, dass wohl irgendwie die Korinther das Gefühl hatten, manche Gaben sind besser als andere und deswegen sind manche Christen auch besser als andere. Ja, es ist nicht ganz einfach zu sagen, was in der Korinthergemeinde falsch gelaufen ist. Ja, es ist wie wenn man ein Telefonat verfolgt. Man hört nur das eine Ende. Man weiß aber nicht, was der andere sagt, wenn man von außen zuhört. Ja, und so ist es hier ja auch. Wir sehen nur das, was der Paulus den Korinthern schreibt. Wir wissen nicht, was die Korinther den Paulus gefragt haben ursprünglich. Diesen Brief haben wir nicht. Aber von dem, was wir hören, können wir erahnen, dass die Korinther in eine gewisse geistliche Rivalität gekommen sind mit den Geistesgaben, die verschiedene Leute bekommen haben in der Gemeinde. Und so sehen wir zum Beispiel, dass der Paulus in Kapitel 12 ihnen versichert, dass alle Gaben von Gott kommen. Es kann also sein, dass manche Leute gesagt haben, ja, die Zungenrede, die ist von Gott. Aber die Gabe des praktischen Dienstes zum Beispiel, ja, die ist jetzt nicht speziell von Gott, die hast du einfach. Und der Paulus sagt aber nicht nur manche Gaben, die in der Gemeinde wichtig sind, sondern alle Gaben sind von Gott geschenkt. Und dann hat Paulus auch noch herausgestrichen, das haben wir auch letzte Woche gehört, dass alle Gaben Teil des Leibes Jesu sind und alle Gaben in die Gemeinde gehören. Nicht nur die guten oder spektakulären, alle Gaben sind in der Gemeinde wichtig und alle Gaben sind auch nötig, hat Paulus gesagt. Wir brauchen einander, egal von welcher Gabe wir gerade reden. Die Korinther aber haben wahrscheinlich diese Gaben gebraucht, um sich zu profilieren. Sie wollten geistlich sein. Und wenn wir die ersten vier Kapitel des Korintherbriefes nochmal Revue passieren lassen, gedanklich, dann wissen wir, die waren aufgebläht. Die waren wichtigtuerisch mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Da war Überheblichkeit da, weil Gott ihnen diese wunderbaren oder einzelnen diese wunderbaren Gaben gegeben hat. Und besonders die Zungenrede war bei ihnen sehr hoch im Kurs, das sehen wir in Kapitel 14 dann auch. Und andere dafür waren wahrscheinlich entmutigt. Was kann ich mit meiner Gabe schon einbringen? Ich rede nicht in Zungen, ich kann nicht in Zungen beten. Was ist mit dem, was Gott mir gegeben hat? Oder hat Gott mir überhaupt etwas gegeben? Also haben wir auf der einen Seite Überheblichkeit, auf der anderen Seite Entmutigung und am Ende haben wir Spaltung gehabt. Und Spaltung ist ein großes Thema in diesem Brief. Und wir sehen, dass die Gaben leider mehr Probleme verursacht haben, als sie Segen gebracht haben. Die Gemeinde drohte sogar, auseinanderzubrechen. Und es ist immer so, dass wir Gutes von Gott in unsere Hände bekommen, wir Menschen. Und wir schaffen es doch immer wieder, dass das Gute, das wir aus Gottes Hand bekommen, dass wir das so verdrehen und zu destruktiven Waffen machen in unserer gemeinsamen in unserem gemeinsamen Leben. Das gilt für uns als Menschen in dieser Welt so, mit der Schöpfung. Und das gilt aber auch für die Gaben, die Gott uns gegeben hat in der Gemeinde. Und die Frage, die jetzt deswegen der Paulus adressiert, ist die, wie stellen wir sicher, dass Gottes Gaben, die jeder Einzelne von uns bekommen hat, in der Gemeinde Segen bringen können, ohne dass wir Zwietracht, Neid, Überheblichkeit, Spaltung und Vergleichen erleben in der Gemeinde. Und das ist wichtig, weil uns Menschen das passiert. Nicht nur unseren Kindern unter dem Christbaum. Wir Menschen, wir ticken so. Und die Antwort ist nicht, dass wir die Gaben jetzt am besten wieder vergraben, weil wir wollen ja damit nicht angeben. Oder ich vergrabe meine Gabe, weil ich finde, sie ist nicht so toll wie die Gabe jemand anderen. Sondern Wir verwerfen die Gaben nicht, begraben sie nicht, sondern wir wollen danach streben, diese Gaben einzusetzen. Und das ist, warum Paulus am Ende von Kapitel 12 sagt, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gaben, Gnadengaben. Es ist gut, sich nach den Gaben, die Gott uns gibt, auszustrecken und sich von Gott geistlich beschenken zu lassen für die Gemeinde. Die Frage ist natürlich hier gleich, was meint Paulus mit den vorzüglicheren Gaben? Ja? Fängt jetzt Paulus auch an, gewisse Gaben hervorzuheben gegenüber anderen Gaben? Und die Antwort ist in dem Sinn nein, weil er würde sich ja sonst selber widersprechen. Was Paulus hier mit den vorzüglicheren Gaben meint, sind jene Gaben, die in der versammelten Gemeinde zum allgemeinen Nutzen wichtig sind. Und wir sehen in Kapitel 14, dass die Zungenrede eher eine Gabe zur persönlichen Erbauung ist, für ein Individuum, aber die Gabe der Weissagung, des Weitergebens von Gottes Wort für die versammelte Gemeinde ganz wichtig ist. Und das sind die vorzüglicheren Gnadengaben, von denen Paulus jetzt redet, weil es geht um die versammelte Gemeinde. Die Korinther legen Wert auf persönliche Geistlichkeit. Worauf Paulus hier Wert legt, ist, was nützt der Gemeinde? Und wie schaffen wir es, all diese Gaben aufblühen zu lassen in der Gemeinde? Das ist das Thema hier von Kapitel 13. Und Paulus sagt, es gibt einen Weg, dass das passiert. Es gibt einen Weg, wo wir an Rivalität, Überheblichkeit, Neid, Zwietracht, Vergleichen vorbeikommen. Und dieser Weg ist die Liebe. Ich will euch einen weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und das ist der Weg der Liebe. Das ist, wie wir Gaben aufblühen lassen, Leute aufblühen lassen, Rivalität vorbeugen, Überheblichkeit und Neid verhindern, Entmutigung unterbinden durch die Liebe. Und ich habe drei Punkte, die uns jetzt durch dieses Kapitel 13 hindurchführen. Und durch die Paulus die Geistesgaben ins richtige Verhältnis zur Liebe stellen. Und zwar so, dass sie wirklich aufblühen können in der Gemeinde. Das wäre erstens, was die Gaben ohne Liebe bringen in Verse 1 bis 3. Wie die Gaben in Liebe ausgelebt werden in den Versen 4 bis 7. Und wie unsere Gaben zeitlich, die Liebe aber ewig ist. Das führt uns der Paulus jetzt vor Augen. Und wir beginnen mit dem ersten Abschnitt. Schaut auf die ersten drei Verse. Und hier erklärt uns Paulus, was die Gaben wert sind ohne die Liebe. Und die Antwort lautet, nichts. Und Paulus zeigt uns das anhand von drei Beispielen, wie etwas, das Gott uns gegeben hat, herrlich sein kann, aber ohne Liebe schrecklich. Wie etwas, das Gott uns gibt, bedeutend sein kann, aber ohne Liebe unbedeutend. Und wie Gott uns etwas Wertvolles geben kann und das aber ohne die Liebe wertlos wird. Und wir beginnen in Vers 1. Hier sagt Paulus, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ja, was die Korinther besonders hochpriesen, war die Sprachenrede, die Zungenrede. Und Paulus sagt hier nicht, dass wir wirklich Engelssprachen sprechen können. Was er sagt ist, wenn ich das sogar könnte, und die Korinther würden dann denken, wow. Aber selbst wenn ich das könnte, sagt Paulus zu den Korinthern, ich könnte die Sprache der Engel sprechen, hätte aber keine Liebe, dann wäre ich nichts anderes als ein ohrenbetäubendes Erz, eine klingende Schelle, etwas, das herrlich klingt, wird zu etwas Schrecklichem in unseren Ohren, ohne die Liebe. Ein Gong, eine Schelle, die unseren Ohren wehtut, etwas Gutes, das Gott uns gegeben hat, verwandelt sich in etwas, das schadet, das verletzt und das stört, ohne die Liebe. Und vielleicht hast du das auch schon einmal erlebt, dass jemand dir ein Wort der Wahrheit zu einem Zeitpunkt gegeben hat, wo du eigentlich einfach nur eine tröstende Umarmung gebraucht hättest. Es ist wie jemandem zu sagen, freue dich alle Zeit, wenn jemand gerade einen Menschen verloren hat. Das stimmt, die Bibel sagt, freut euch alle Zeit. Aber es wäre lieblos, das jemandem vorzuhalten, der gerade trauern muss. Ein anderes Beispiel, das Paulus sagt, ist, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und auch da hätten die Korinther wieder gestaunt und wir wahrscheinlich auch. Wenn jemand alle Geheimnisse Gottes wüsste, auf jede Frage eine Antwort hätte und einen Glauben besitzen würde, der wirklich Berge versetzt. Das würde uns wohl in Staunen versetzen. Paulus sagt, ohne die Liebe wäre diese Person, nicht nur das, was er tut, sondern die Person selbst, nichts. Selbst wenn ich große Dinge tun könnte im Namen Gottes, so wäre ich nichts ohne die Liebe. Etwas Bedeutendes verliert jedwede geistliche Bedeutung. Ich wäre nichts, sagt Paulus, ohne die Liebe. Und dann in Vers 3. Wenn ich all meine Habe austeilte, meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Selbst die größte Großzügigkeit und die größte Selbstaufopferung, selbst wenn ich für jemanden durchs Feuer gehen würde, es wäre wertlos ohne die Liebe. Es hätte keinen geistlichen Nutzen. Und das beeindruckt uns, oder? Dass aus all dem Guten, das wir tun könnten und das auch gut aussieht, nichts wird, wenn es nicht in Liebe getan wird. So wichtig und so essentiell ist die Liebe als Wesen Gottes in uns. Die Liebe ist wie eine Eins vor einer ganzen Reihe Nullen. Manche haben viele Gaben, andere weniger. Je mehr Nullen, desto mehr Gaben, desto höher der Zahlenwert. Aber egal wie viele Gaben ihr Korinther habt, sagt Paulus, wenn ihr die Liebe wegnehmt, wenn die Eins weggenommen wird, was bleibt, ist alles gleich viel wert, nämlich nichts. Die größten Gaben haben ohne die Liebe keinen geistlichen Wert. Und das ist auch verständlich, wenn man bedenkt, dass die Früchte des Geistes in Galater 5, Vers 22 von der Liebe angeleitet sind. Wenn der Heilige Geist sich auf irgendeine Weise zeigt in der Gemeinde, dann zuallererst in der Liebe. Das Maß ihrer Geistlichkeit, sagt Paulus, ist nicht die Größe ihrer Gaben oder wie spektakulär sie sich auswirken, die Fähigkeit, in Zungen zu reden oder die Erkenntnis, die alles übertrifft, das waren die beiden Dinge, die die Korinther sehr wichtig erachteten, sondern das Maß ihrer Geistlichkeit würde im Maß ihrer Liebe zueinander liegen. Liebe ist der primäre Ausdruck unserer Geisterfülltheit. Liebe ist der primäre Ausdruck unserer Geisterfülltheit. Und ich sage manchmal zu den Leuten, die CGD ist eine charismatische Gemeinde. Weil unsere Geisterfülltheit in der Liebe, die wir zueinander haben, zum Ausdruck kommt. Die CGD ist eine charismatische Gemeinde. Weil Liebe ist der primäre Ausdruck unserer Geisterfülltheit. Ohne die Liebe verlieren alle Charismata, das ist das griechische Wort, deswegen kommt charismatisch daher, Charismata, die Geistesgaben, verlieren alle ihren geistlichen Wert ohne die Liebe. Und das ist, was Paulus den Korinthern in den Versen 1 bis 3 hier ganz deutlich vermittelt. Und deswegen sagt er am Ende seines Briefes im Kapitel 16, Vers 14, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Das ist die Hauptsache. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und ich habe mir heute Morgen gedacht, mit welcher Liebe stehe ich heute vorne und verkündige? Ist da Liebe im Spiel oder nicht? Mit welcher Liebe begegne ich meinen Geschwistern heute Morgen im Gottesdienst? Singe ich die Lieder? Stell die Technik auf? Diene den Kindern? Kümmere mich darum, dass gelüftet wird? All die Dinge, die du heute hierher bringst, geschieht das alles in Liebe. Und ich muss zugeben, dass ich manchmal um diese Liebe ringen muss. Liegt aber nicht an euch. Es liegt an mir. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und das heißt, ich bemühe mich um eine, ja, gute, ausgearbeitete Predigt, aber ich bemühe mich auch um die Liebe zu euch, meinen Geschwistern, um die Liebe untereinander. Und so bringen Gottes Gaben Freude in der Gemeinde. Und nicht nur der Gemeinde, sondern auch uns ganz persönlich als Individuen. Und wie das aussieht, das zeigt Paulus jetzt in den Versen 4 bis 6 im nächsten Punkt. Wie Gaben in Liebe ausgelebt werden. Wie sieht das aus? Wie erkenne ich, ob Liebe im Spiel ist? Und Paulus beschreibt hier interessanterweise keine Gefühle. Wenn Paulus die Liebe beschreibt, beschreibt er keine Gefühle, sondern er beschreibt Verhalten. Dinge, die wir tun oder eben nicht tun. Und wir tendieren dazu, die Liebe zu einer Gefühlsgeschichte zu machen. Aber der Paulus teilt dieses Verständnis überhaupt nicht. Ja, meine Gefühle sind am Sonntagmorgen sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt teilweise sogar davon ab, was ich am Vorabend gegessen habe. Und das kann nicht bestimmen, wie ich liebe, oder? Was ich am Vorabend gegessen habe. Hoffentlich nicht. Es geht um Verhalten. Die Liebe ist nämlich langmütig und gütig. Und das heißt, ich kann meine Gabe mit Geduld und zur Freude der anderen einsetzen und einbringen. Ja, mir vergeht die Freude dabei nicht. Sondern ich bleibe da dran, ohne dass ich die Lust oder die Motivation dazu verliere. Das ist, was langmütig und gütig heißt. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Das heißt, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und schaue nicht neidisch auf andere. Ich muss nicht mehr aus mir machen, als ich bin. Und ich muss niemandem beweisen, wie großartig ich bin. Ich bin und tue, was Gott mir gegeben hat. Und ich habe Ruhe darin gefunden, wer ich bin. Ohne dauernd zu vergleichen. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Das heißt, ich kann von Herzen großzügig sein mit meinen Gaben. Ich muss niemanden übervorteilen aus Angst, dass ich zu kurz komme. Ich kann mit lauteren Motiven dienen. Ich muss keine zwiespältigen Motive hegen, weil ich es gar nicht nötig habe, mir einen Vorteil zu verschaffen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, Unrecht kann mich nicht erdrücken. Ich werde verletzt. Und das ist eine Realität in der Gemeinde. Wenn du dich einsetzt in der Gemeinde, du wirst verletzt werden dafür. Leute sind manchmal unzufrieden. Leute sehen die Dinge anders als du. Und du wirst Kritik ernten, manchmal. Leider. Außer sie ist konstruktiv. Dann ist es gut. Aber wer immer sich in der Gemeinde einsetzt, muss damit rechnen, dass er manchmal auch dafür verletzt wird. Aber Liebe lässt sich nicht erbittern. Das heißt, ich werde nicht von Zorn und Unfrieden gefangen deswegen. Ich erliege keinen Rachengedanken, sondern ich ruhe in Gottes Gerechtigkeit für mich. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Das heißt, ich bin nicht versucht, mir durch Unrecht Freude zu verschaffen. Und ich kann mich freuen, aufrichtig und ehrlich zu bleiben, auch wenn es mich etwas kostet. Und sie erträgt alles, die Liebe. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Das heißt, ich kann gelassen auf alles Neue und Schwierige reagieren. Und wenn wir das alles anschauen, oder? Wer möchte nicht so sein? So frei. Und so freudig, oder? So frei und freudig, so gelassen und unerschütterlich, so ruhend und beständig, so großzügig und selbstsicher, nicht selbstsicher, weil ich so toll bin, sondern weil ich in Gott ruhe. Wer möchte nicht so sein? Wer möchte nicht so dienen können, wie all das, was wir jetzt gelesen haben? Ich hätte es gern können. Das ist, was die Liebe kann. Die Liebe kann das. Das ist, was der Geist in uns wirken will und wird als Gottes Kinder. Das ist, was Freude bringt im Bringen meiner Gaben in die Gemeinde. Ohne Neid, ohne zwiespältige Motive, ohne Vergleichen, ohne verlierender Geduld, ohne stressender Geltungsdrang, ohne beleidigtes Abwenden oder Aufgeben bei Kritik. Ich wäre so gern so frei. In der Liebe. Du nicht auch? Und ich sehne mich wirklich nach der Liebe. Ich habe das gelesen und ich denke mir, ich möchte gern so sein. Ich sehne mich dann auch. Ich wollte predigen, ohne fragwürdige Motive. Ich wollte predigen, ohne besser sein zu wollen. Ich wollte predigen, ohne eigene Interesse zum Verfolgen. Und ich wollte predigen, ohne Angst vor Kritik oder Ablehnung. Wenn nur die Liebe mich freimachen wird, vor all dem. Und jetzt kann ich so viel besser verstehen, warum Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, bleibt in meiner Liebe. Weil nur dann kann ich das. Nur dann. Die Liebe Jesu ist der einzige Ort, der sicher ist für mich. Es ist der einzige Ort, an dem ich sehen kann, was Gott mir sehen möchte. Für die Gemeinde, für meine Familie. In der Liebe Jesu bin ich geborgen, getragen, getränkt und überfließend. Und das bedeutet, weil Jesus mich liebt, kann ich predigen, ohne besser sie zu wollen. Weil Jesus mich liebt, kann ich predigen, ohne mit fragwürdiger Motive zu kämpfen müssen. Weil Jesus mich liebt, kann ich predige ohne Angst vor Kritik oder Ablehnung. Und die Frage ist, würde ich jemals dort ankommen? Bei dieser Liebe. Dass sie so in der Liebe Christi geborgen, getragen, getränkt und überfließend sie kann. Und die Antwort ist ja. Mehr und mehr. Und der Grund, warum ich da ja sagen kann, ist Römer 5, Vers 5. Und das ist eine Wahrheit. Die uns das verheißt. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist, nicht könnte, sollte oder müsste, sondern ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben so einen großartigen Gott, der uns so mit seiner Liebe füllt in Jesus, dass ich mehr und mehr wegkommen kann von dem Stefan, der fragwürdige Motive hegt. Oder sich vergleicht. Oder Angst hat. Weil Jesus mich angenommen hat und erfüllt hat und beschenkt hat und ich das einfach weitergeben kann. Ich muss nicht mehr machen aus mir, als ich bin. Ich muss aber auch nicht weniger aus mir machen, als ich bin. Sondern ich darf sie, wer Gott mich sieler möchte. Und das dafür, weil er mich liebt. Und ich bitte Gott, dass er mich und uns mit der Liebe füllen mag, die er uns da verheißen hat. Mehr und mehr. Und diese Liebe, Freunde, diese Liebe ist kein Strohfeuer, die mal kurz da ist und dann wieder weg. Diese Liebe, die bleibt. Und das ist Punkt 3. Wie Gaben zeitlich sind, die Liebe aber ewig. Und das sind die Verse 8 bis 13 in dem Kapitel. Und da sagt Paulus, die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Ja, Gottes Anspruch an uns war nie, nie, dass wir unsere Gaben zur Perfektion einbringen. Das war nie Gottes Anspruch. Gott weiß, dass es Stückwerk ist, was wir machen. Gottes Interesse liegt darin, dass wir uns dabei in dem üben, was bleibt. Und das ist die Liebe. Und Paulus verwendet da ganz einfach Illustrationen in Vers 11, um den Korinthern zu zeigen, dass es nie um Perfektion geht. Er sagt, als ich ein Unmündiger war, also damit meint Paulus ein Kind, redete ich wie ein Unmündiger, ich dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Und das ist für ein Kind okay, oder? Niemand von uns verlangt von einem Kind, dass es sich verhaltet wie ein Erwachsener. Niemand tut es. Doch manchmal Dummes. Aber es ist nicht okay. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Und das geschieht, laut Vers 10, wenn das Vollkommene da ist. Und damit meint Paulus die neue Schöpfung. Unsere Verherrlichung, wenn Jesus wiederkommt. Das ist, was Paulus meint. Und dann erst werden Erkenntnis und Einsicht, deren die Korinther sich so rühmen wollten, vollkommen sein. Und das steht in Vers 13. Denn wir sehen, Vers 12. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, bekennt Paulus selbst, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das heißt, wir streben nicht nach Perfektion, sondern wir üben uns in dem, was bleibt und bleiben tut. Der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir üben uns in dem weit vortrefflicheren Weg der Liebe. Und dann ist die CGD eine charismatische Gemeinde. Eine echte charismatische Gemeinde. Weil die Liebe Jesu in uns bleibt, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und weil die Gaben, die der Heilige Geist uns gegeben hat, mit Wert zur Anwendung kommen in der versammelten Gemeinde durch die Liebe. Das ist, was eine Gemeinde wahrhaftig charismatisch macht, nämlich vom Geist bewegt und beschenkt macht, die Liebe. Lasst uns einander lieben mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und wie das aussieht, wird Paulus weiter auch in Kapitel 14 erläutern, oder wie es auch nicht aussieht. Das hören wir dann nächste Woche. Was er sagt am Ende dieses ganzen Briefes ist: Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und dafür möchte ich zum Schluss jetzt noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Danke, dass diese Liebe keine billige Sentimentalität ist, kein schales Gefühl, das jetzt da und morgen wieder weg sein könnte, sondern dass diese Liebe uns vor Augen geführt ist in deinem Sohn Jesus Christus, der uns geliebt hat bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Deine Liebe ist sichtbar und spürbar geworden durch die Vergebung, die du da geschaffen hast, dass dein Sohn für unsere Schuld bezahlt und so unsere Sünden weggetan hat und wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Danke, dass deine Liebe Substanz hat, dass deine Liebe tragfähig ist und dass deine Liebe Wert gibt den Dingen, die du in unsere Hände gegeben hast, um sie zu tun, für die Gemeinde. Und Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen immer mehr füllen mögest mit deiner Liebe, weil wir sie oft nicht haben. Lass uns geübt sein darin, einander zu lieben als Gemeinde. Und gerade auch in diesen Zeiten, Herr, wo es nicht leicht fällt, Gemeinschaft zu haben durch die Pandemie oder Gemeinschaft zu haben durch die unterschiedlichen Sichtweisen in dem Zusammenhang. Du weißt, wie verschieden wir sind. Wir bitten dich, dass du uns einen mögest in deiner Liebe. Und lass uns in deiner Liebe auch mit Freude dir, der Gemeinde, einander dienen. Mit all den wunderbaren Fähigkeiten, die du in unser Leben hineingelegt hast. Wir danken dir dafür. Amen.